SWR 2 Tandem. Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Sie kennen das. Man will konzentriert was arbeiten, sich ganz versenken in sein kreatives Schaffen, aber dann schweift man ab. Die Kinder lärmen oder die Kollegen lachen oder das Smartphone pinkt, wenn es nicht einfach nur da liegt und so schon stört. Oder man will gerade nichts tun an einem schönen Adventstag, sich besinnliche Ruhe hingeben, aber nix, die Gedanken kreisen und geben die Aufmerksamkeit nicht her. Warum ist es oft so schwer, sich zu konzentrieren? Und wie kann man dem vielleicht abhelfen? Unser Gast heute ist Volker Kitz, Sachbuchautor, der zum Thema Konzentration recherchiert und geschrieben und auch einen Selbstversuch unternommen hat in einem Schweigeseminar im Himalaya, um seine Konzentrationsfähigkeit vielleicht zu fördern inmitten medialer und digitaler Reizgewitter in dieser Zeit, in der ständig was los ist. Willkommen bei Tandem, Volker Kitz.
Hallo, guten Abend.
Was tun Sie denn, wenn Sie sich auf etwas konzentrieren wollen? Also zum Beispiel jetzt auf unser Gespräch, haben Sie sich irgendwie konzentrationsfördernd vorbereitet und eingerichtet im Homeoffice?
Ja, ich hätte eigentlich mehr schlafen müssen. Schlaf ist ja ein wichtiger Baustein für die Konzentration. Man darf nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel schlafen. Zwischen 7 und 8 Stunden ist das Richtige. Da liege ich heute leider ein bisschen drunter. Okay. Aber ansonsten, ich habe mir was zum Trinken hingestellt und ich habe versucht, Geräusche auszublenden, soweit es geht. Denn die Geräusche sind doch sehr störend. Die Ohren können wir ja nicht verschließen, anders als die Augen.
Und dass wir diese Sendung immer in mehrere Blöcke unterteilen, zwischen denen dann jeweils ein Musikstück läuft, ist das gut für die Konzentration auch der Hörer und von uns beiden Sprechenden?
Das ist ganz gut. Pausen zwischendrin sind schon gut. Die müssen jetzt eigentlich nicht ganz so oft sein, aber mal sagen, wenn man jede Stunde zumindest einmal auftaucht und ein paar Minuten Pause macht, dann ist das schon sehr gut und wichtig.
Und ansonsten werden wir es einfach so interessant machen, dass man sowieso alles um sich herum vergisst. Wenn wir gleich sprechen über Ihr Schweigeseminar im Himalaya, Konzentration in Corona-Zeiten, Musik oder nicht beim Arbeiten, Gedankenspiralen, ablenkende Gerüche, lauter solche Sachen in SWR 2 Tandem mit Volker Kitz. Vielleicht als Ausgangspunkt, Herr Kitz, haben wir so als Durchschnittstypen in dieser Gesellschaft vielfach ein echtes Konzentrationsproblem?
Ja, ich denke, das nehmen viele Leute so wahr und es lässt sich auch objektiv beobachten. Es ist einfach sehr viel, was auf uns reinkommt, Störungen von außen auf allen Kanälen und dazu natürlich die Störungen von innen, die Gedanken, das Gedankenkarussell. Man muss dazu sagen, vor 100 Jahren hatten die Leute auch schon mal den Eindruck, sie haben Konzentrationsschwierigkeiten. Damals war das die elektrische Revolution, heute ist es die elektronische Revolution. Also sowas kommt wieder, das ist ein Trost. Hilft uns aber jetzt in der aktuellen Situation natürlich nicht. Viele merken, sie haben einfach Probleme und ich habe selbst auch dazu gehört, sich noch längere Zeit auf etwas wirklich einzulassen.
Hatte denn die Pandemie mit ihren Lockdowns und sonstigen Einschränkungen einen Einfluss darauf, gut oder schlecht?
Sehr unterschiedlich, das kommt auf die jeweilige Situation an. Es sind ja dann doch einige Leute im Homeoffice gelandet und normalerweise würde man denken, da ist es so, dass die Ruhe hilft, sich zu konzentrieren, aber vielen ist dann die Konzentration gerade in der Ruhe schwer gefallen, weil sie das anders gewohnt waren. Andere hatten dann zu Hause im Homeoffice viel mehr Dinge noch um sich rum, viel mehr Aufgaben zu erledigen mit Familie und Kindern und waren abgelenkt. Also man hört unterschiedliche Sachen.
Was haben Sie denn an sich selber konkret bemerkt, bevor Sie anfingen oder damit Sie anfingen, sich mit diesem Thema genauer zu beschäftigen, die Konzentration betreffend, was Ihnen nicht gefiel?
Ich habe gemerkt, dass bei mir die Gedanken doch immer schneller abgewandert sind und ich diese Pausen, von denen wir vorhin schon gesprochen haben, doch immer früher gebraucht habe. Und eines Tages war es mal so, da war ich im Supermarkt und habe nach dem Bezahlen was an der Kasse vergessen. Und dann dachte ich, das darf doch nicht wahr sein. Sowas passiert auch nur dir. So zerstreut bist du inzwischen. Und dann bin ich nochmal zurückgegangen und der Verkäufer öffnet einen Lagerraum und der Lagerraum ist ganz voll. Und er sagt, schauen Sie mal, das sind alles Sachen, die Leute nach dem Bezahlen vergessen haben. Also da habe ich gemerkt, ich liege da durchaus im Trend. Es ist wirklich ein allgemeines gesellschaftliches Phänomen, die Zerstreutheit.
Sie haben das Thema dann recherchiert und haben sich auf eine Reise begeben zu einem buddhistischen Kloster im Himalaya für ein Schweigeseminar. Wo genau war das und wieso wollten Sie da hin?
Das war in der Nähe des Ortes Dharamsala, also nicht weit weg vom Sitz des Dalai Lama. Und es ist aber ein sehr kleiner Ort, wirklich in den Bergen, ganz abgeschieden gelegen. Ich hatte ein bisschen recherchiert, wo man sowas machen kann, und das schien mir sehr gut. Das war ein Seminar, wo man wirklich 10 Tage lang geschwiegen hat und meditieren gelernt hat. Also gesprochen hat nur der Lehrer.
Kann man eigentlich nicht auch im Schwarzwald schweigen? Also wieso musste es der Himalaya sein?
Na, schweigen kann man überall, also manch einer schweigt sich ja sogar zu Hause an, das ist kein Problem, aber ich bin dahin gegangen, weil da tatsächlich auch noch so ein kleiner Kurs in buddhistischen Hintergründen dabei war. Man hat also auch noch was gelernt an buddhistischen Einstellungen, Lehren, die einem auch helfen können, ruhiger zu werden und das Gedankenkarussell zu stoppen.
Wie sahen dann die Tage dort aus, die Abläufe und die Unternehmungen?
Man ist sehr, sehr früh aufgestanden. Morgens wurde draußen ein Gong geschlagen und dann, ich war also in einem Dreierzimmer und das hat da erstaunlich gut funktioniert, dass wir gar nicht miteinander gesprochen haben. Man ist dann rausgegangen, hat sich unter eiskaltem Wasser geduscht und ist zum Frühstück gegangen und dann haben schon die ersten Meditationsübungen stattgefunden und ab und zu gab es Meditationsspaziergänge durch den Wald dort, diesen Nadelwald. Und das alles ging bis zum frühen Abend, also die Smartphones und alles Kommunikationsmittel mussten abgegeben werden, die waren eingeschlossen. Lesen durfte man aber nur Literatur, die mit der Meditation, mit dem Thema zu tun hatte. Und relativ früh dann ist man auch schon wieder schlafen gegangen.
Was passiert, wenn man all das schweigend tut? Wie haben Sie das erlebt?
Das war schon wirklich eine sehr interessante Entwicklung. Ich habe so nach etwa 4 Tagen festgestellt, dass wirklich ein atemberaubender Effekt eintritt. Wenn man eine Weile nicht mit anderen spricht, hört man wirklich auch irgendwann auf, mit sich selbst zu sprechen. Also der innere Monolog, die Gedanken, das hört dann wirklich irgendwann auf. Und das ist der Ausgangspunkt. Also Konzentration bedeutet ja nicht, dass man an nichts denkt. Ganz im Gegenteil. Konzentration bedeutet, seine Aufmerksamkeit auf einer Sache zu halten. Aber weil wir so viele Gedanken im Kopf haben, ist der Ausgangspunkt, den Kopf erstmal leer zu bekommen. Und dann kann man schauen, was kommt da rein und was geht raus. Man hat dann besser einen Überblick.
Was fanden Sie von diesen Lehren und Anregungen vielleicht ganz leicht umzusetzen oder zu verstehen zumindest? Was war fremd und schwierig?
Man versucht im Buddhismus eine neutrale Einstellung zu den Dingen und zu anderen Menschen und letztlich auch zu sich selbst zu entwickeln. Also zum Beispiel die Dinge, ein Tisch, ein Geldschein, das sind alles ja nur eine Ansammlung von Atomen. Und ein Tisch und ein Geldschein ist das nur so, weil wir dafür Konzepte und Begriffe gefunden haben. Und deshalb hat es auch nur seinen Wert. Andere Menschen, die werden nur zu Freunden oder Feinden, wie wir sie nennen, weil das bei uns im Kopf passiert. In Wirklichkeit unterscheiden sich die Menschen nicht selbst oder werden nicht von sich aus zum Freund oder Feind. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, dann fällt einiges weg. Das Haben-Wollen oder das Ablehnen, die Abneigung oder Zuneigung zu anderen Personen. Und wenn man das ein bisschen mit Distanz betrachten kann, dann kann man das Gedankenkarussell im Kopf einfangen. Und schwerer ist es natürlich, diese Distanz zu sich selbst zu finden. Der Buddhismus sagt, auch ich selbst bin nur eine zufällige Verbindung von Körper, also Materie und Geist. Und die ist auch zeitlich beschränkt, wird irgendwann wieder weggehen. Und das ist gar nicht das Theater wert, das wir um uns selber machen. Das klingt hart, aber wenn man mal drüber nachdenkt, dann kann einem das auch helfen, die Distanz zu finden für die innere Ruhe.
Und dieser Mix aus Schweigen und Meditieren und buddhistischer Lehre, wie nachhaltig hat der auf Sie gewirkt? Also inwiefern leben Sie jetzt wirklich ein bisschen anders und vielleicht konzentrierter?
Der unmittelbare Effekt, diese Ruhe im Kopf, das ist natürlich schnell wieder verflogen, wenn man in die Großstadt zurückkehrt. Aber es wirkt doch bis heute nach. Das ist schon ein paar Jahre her, dass ich das gemacht habe. Ich zehre bis heute davon. Ich versuche bis heute, die Dinge anzuwenden. Vor allem, was ich dort gelernt habe, ist was, was mich bis heute begleitet. Ich bin dahin gegangen mit der Vorstellung, da lerne ich meine Gedanken zu steuern, musste aber lernen, das kann man gar nicht lernen. Also wir haben da auch einen Eremiten gesehen, der seit über 20 Jahren in in einer Höhle meditieren übt und haben gesagt bekommen, selbst solche Leute schaffen es nicht, sich auch nur wenige Sekunden auf seinen Atem zu konzentrieren. Das Einzige, was man lernen kann, ist, dass die Gedanken nicht uns steuern. Also ich kann lernen, und das beschreibe ich auch in meinem Buch, wie man das trainiert. Das ist eine Trainingssache. Ich kann lernen, meine Gedanken zu beobachten. Woher kommen sie? Wohin gehen sie? Damit kann ich sie immer noch nicht steuern, aber ich kann sie loslassen und muss ihnen nicht mehr hinterherlaufen und lasse mich nicht mehr so hinterherziehen.
Und seither haben Sie auch nichts mehr an der Supermarktkasse vergessen?
Ich vergesse ab und zu schon mal noch was, aber ich merke doch, früher muss ich sagen, heute als vor einiger Zeit, wenn meine Gedanken abwandern, dann wird mir das bewusst und dann kann ich die Gedanken wieder zurückholen.
Sie hören SWR 2 Tandem. Unser Studiogast ist der Sachbuchautor Volker Kitz, der sich mit dem Thema Konzentration und wie man die fördern kann, befasst hat. Herr Kitz, was ist eigentlich Konzentration? Nochmal ein bisschen genauer, wie geht die Definition?
Konzentration ist die Fähigkeit, seine Aufmerksamkeit auf etwas zu bündeln und da auch eine bestimmte Zeit lang zu halten.
Was passiert in uns physisch und mental, wenn wir konzentriert sind?
Konzentration ist schon eine Form der körperlichen Anspannung. Deswegen funktioniert sie auch besser, wenn wir so eine gewisse Grundspannung haben. Also zum Beispiel konzentrieren wir uns besser, wenn wir stehen, als wenn wir sitzen. Wir konzentrieren uns auch besser, wenn wir mit dem Knie wippen oder kritzeln, auch wenn das nervös wirkt. Also es ist ein energieraubender Zustand und hat, anders als manche das denken, auch wenn sie Meditation hören, nichts mit Entspannung zu tun oder mit leerem Kopf zu tun.
In Ihrem Buch steht auch das schöne Wort lauern. Ein Tier, das lauert, ist hochkonzentriert, wippt allerdings eher nicht, wenn die Beute nicht verscheucht werden soll. Warten auch wir beim Konzentrieren im Prinzip darauf, dass etwas passiert?
Ja, eine wissenschaftliche Theorie lautet, dass die Konzentration durch das Lauern entstanden ist, als der Mensch früher auch noch als Tier gelauert hat auf Beute. Und das ist eben das Warten auf Veränderung. Und die Theorie lautet, dass das bis heute so geblieben ist. Wir müssen zwar nicht mehr leise sein dabei, weil wir nicht mehr auf Beute lauern, aber letztlich warten wir immer darauf, dass sich etwas verändert, dass irgendetwas passiert. Das ist Konzentration.
Und wir stellen es uns ja eher als etwas Geistiges vor. Sie haben jetzt schon den Zusammenhang zum Körper genannt und die Kapitel in Ihrem Buch, die gehen so von oben nach unten. Kopf, Augen, Ohren, Nase, Mund, Hals, Schultern, Brust, Rücken und so weiter bis zu den Füßen. Das Kapitel Brust hat den Untertitel, wie man mühelos Konzentration findet. Und da schreiben Sie über den gestressten Robert Musil und über eine Zeit vor 100 Jahren, Sie sagten es vorher schon, als die sogenannte moderne Zivilisation die Leute offenbar ähnlich überforderte wie die Digitalisierung heute. Wie hat man das damals diskutiert?
Ja, damals war das ein großes Phänomen. Es ist das Krankheitsbild der Neurasthenie. Ja, um die Welt gegangen, kann man sagen. Das wurde in den USA erstmals aufgebracht, kam dann aber nach Europa und das war eine regelrechte Epidemie. Alle hatten plötzlich Neurasthenie, die Nervenschwäche. Alle hatten den Eindruck, sie kommen mit dieser schnelllebigen elektrischen Zeit nicht mehr zurecht. Erst leuchtet das elektrische Licht die Straßenzüge und dann macht es sich auch weiter im Leben breit. Die Leute hatten plötzlich Taschenuhren dabei, die sie ständig rausgezogen haben, damit sie sich ja nicht verspäten. Das alles vor 100 Jahren schon, das hat doch wirklich eine starke Ähnlichkeit mit der heutigen Zeit, mit dem heutigen Empfinden.
Und würden Sie auch sagen, das war auch genau die gleiche Entwicklung auf der anderen Stufe, auch diese Ablenkung und eine Erschwernis der Konzentration?
So genau kann ich es nicht sagen, weil ich nicht dabei war. Also den Vergleich habe ich nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass eben die neuen Ablenkungen, die plötzlich da waren und die neuen Anforderungen an diese schnellere Welt im Vergleich zu dem, was vorher war, schon sehr anspruchsvoll waren. Und so ist es heute ja auch wieder. Wir haben eine andere Ausgangslage, aber dafür geht es auch wirklich immer schneller weiter. Wir haben heute so viele Kommunikationskanäle, überall kommt ständig was rein, überall wird ständige Antwort, ständige Verfügbarkeit erwartet. Das ist schon sehr belastend und sehr schwierig, damit zurechtzukommen. Und so schnell wie die Technik entwickelt sich die Evolution leider nicht. Also wir haben uns jetzt in dieser kurzen Zeit noch nicht so angepasst, dass wir auf allen Kanälen gleichzeitig sein können und dass uns gar nichts ausmacht.
Ablenkungen von außen, also überall, man kann von innen. das erklären Sie im Buch auch ganz gut, gegenhalten oder das zumindest üben. Im Kapitel Bauch geht es natürlich um Ernährung. Da fällt einem gleich der Traubenzucker ein, der dem Kind bei der Klassenarbeit durch ein Konzentrationstief helfen soll. Haut das hin?
Nein, das haut nicht hin. Ich hatte auch mal Traubenzucker im Studium immer dabei, bis mir mal auch da jemand gesagt hat in der Examensvorbereitung, das Beste, was man mit Traubenzucker machen kann, ist es seinem Konkurrenten zu geben. Und das hat sich bewahrheitet. Also manche haben ja wirklich den Schokoladenriegel in der Schublade, wenn sie mal kurzfristig so Energie brauchen. Aber eine weltweite Metastudie hat rausgefunden vor einigen Jahren, daran ist leider nichts. Also Zucker fördert nicht die Konzentration. Ganz im Gegenteil, was sicher ist, Zucker lässt nach 30 bis 60 Minuten die Konzentration in ein Loch fallen. Aber die Wissenschaft wäre nicht Wissenschaft, wenn sie sich nicht auch einen Trick überlegt hätte, da rauszukommen. Und zwar mit dem sogenannten Gurgeltrick. Wenn ich meinen Mund mit einem zuckerhaltigen Getränk nur ausspüle, nicht schlucke, dann steigert das die Konzentration. Und zwar deswegen, weil der Geschmack über das Belohnungszentrum im Gehirn die Ausdauer stärkt. Konzentration hat ja immer was mit Ausdauer zu tun. Weil der Zucker aber kaum in den Blutkreislauf kommt, falle ich nicht in das Loch. Nur Zähne putzen muss ich noch.
Das ist ganz wichtig. Im Kapitel Nabel geht es darum, wie man seine Impulse kontrolliert. Was sind das für Impulse von innen, die unsere Konzentration sabotieren?
Das kann bei jedem anders sein. Das kann das sein, was ich vorhin schon erwähnt habe, dass das Gedankenkarussell läuft, weil ich irgendetwas haben will oder irgendetwas nicht haben will, weil ich mich über jemanden ärgere, weil ich mich selber sehr wichtig nehme. Oder das können ganz einfache Impulse sein, dass ich jetzt in die Küche gehen möchte und mir eine Tasse Kaffee holen möchte, rauchen möchte oder aufs Smartphone schauen. Und wenn wir diese Impulse überwinden wollen, und das ist ganz wichtig für die Konzentration, dass wir uns davon distanzieren, dann müssen wir einen Abstand dazu gewinnen. Das ist sehr, sehr schwierig. Denn man hat festgestellt, je mehr wir einen Gedanken unterdrücken wollen, desto stärker taucht dieser Gedanke auf. Also dann arbeitet das Gehirn wie so eine Art Türsteher. Und das Gehirn hat die Anweisung, diesen Gedanken nicht reinlassen, aber dann muss es ständig abgleichen. Ist das jetzt der Gedanke? Deswegen ist der Gedanke ständig präsent. Also je mehr ich mir vornehme, nicht aufs Smartphone schauen, desto stärker wird der Impuls und hinterher schaue ich noch öfter drauf. Aber auch hier hat die Wissenschaft einen Ausweg gefunden, nämlich die sogenannte fokussierte Ablenkung. Das funktioniert tatsächlich, wenn der Gedanke kommt, von dem ich ein bisschen weniger haben will, von dem ich mich befreien will, dann an ein vorgefertigtes Bild denken, also zum Beispiel an ein rotes Auto. Und das funktioniert tatsächlich, den Gedanken umzulenken.
Jetzt könnte man natürlich den ganzen Körper durchgehen in Ihrem Inhaltsverzeichnis. Vielleicht noch ein Beispiel, welcher Körperteil oder welcher damit zusammenhängende Aspekt der Konzentration hat Sie besonders fasziniert?
Die Ohren. Ich habe das vorhin schon angesprochen. Also ich habe in meinem Buch mit den Augen begonnen. Die stehen ganz vorne. Durch die Augen kommen ja sehr viele Bilder rein, die uns auch stören. Aber die Augen, die können wir abwenden und verschließen. Die Ohren, da hat uns die Natur nichts mitgegeben, die zu verschließen. Und wir können sie zwar abwenden, aber trotzdem kommt erbarmungslos jedes Geräusch von allen Seiten und die Schwelle ist sehr niedrig, dass wir das Geräusch wahrnehmen. Das hat die Evolution so eingerichtet, damit wir von Gefahren gewarnt werden, vor wilden Tieren, die sollen uns rausreißen. Diese Ohren sind also ein Wunderwerk der Verstärkertechnik. Und da haben mich wirklich die Untersuchungen fasziniert, dass wir Geräusche dann doch ausblenden können. Diese Arbeit muss aber im Gehirn passieren. Wir können die Geräusche nur im Gehirn ausblenden. Das ist erstaunlich gut möglich. Also es war zum Beispiel möglich in Versuchen, dass Probanden auf einem Kopfhörer auf beiden Ohren unterschiedliche Dinge gehört haben, sich nur auf eins konzentrieren konnten. Das funktioniert sehr gut, aber es kostet sehr viel Anstrengung. Es zieht Konzentration ab, die wir brauchen könnten. Also besser ist es, so sprachähnliche Geräusche auszublenden oder dafür zu sorgen, dass ich denen nicht ausgesetzt bin, wenn ich mich konzentrieren möchte.
Der Autor Volker Kitz ist unser Gast in SWR 2 Tandem. Er hat zum Thema Konzentration recherchiert. Herr Kitz, welche Rolle spielt die denn bei unserem Umgang miteinander, in der Familie oder in Liebesbeziehungen?
Ich glaube, die Konzentration spielt eine ganz wichtige Rolle. Und wenn wir unkonzentriert sind, dann machen wir nicht nur im Arbeitsleben Fehler. Also das wird manchmal augenfällig bei Katastrophen, wenn es dann heißt, das sogenannte menschliche Versagen, ein Flugzeugabsturz, ein Zugunglück. Aber wir machen auch ganz viele kleine Fehler im Alltag. Ich glaube, dass Unkonzentriertheit Unternehmen sehr viel Geld kostet. Und auch im privaten Bereich glaube ich, dass manche Beziehung und Ehe sehr unter Unkonzentriertheit leidet. Denn wir bekommen teilweise gar nicht mehr mit, was eigentlich passiert. Ich zitiere in meinem Buch zum Beispiel auch eine Sexualtherapeutin, die berichtet, dass immer mehr Patienten zu ihr kommen, die sagen, sie können keinen Sex mehr haben, weil die Gedanken abschweifen, weil die Gedanken an was anderes denken. Was besonders skurril ist, weil es andere Studien gibt, die sagen, alle paar Sekunden denkt der Mensch an Sex. Also nur wenn er ihn hat, denkt er an was anderes. Die Gedanken sind immer da, wo sie nicht sein sollen. Das heißt, Konzentrationsmangel beeinflusst unser ganzes Leben doch sehr zum Negativen.
Wie war es bei Ihnen, als Sie zum Beispiel aus dem Schweigeseminar zurückkamen und ganz viel gelernt hatten über Konzentration? Konnten Sie das dann auch in Ihrer Familie oder in Ihrer Beziehung anwenden?
Ich habe da vor allem was mitgebracht, was sehr auffällig war, nämlich das konzentrierte Essen. Also ich war vorher gewohnt, wie viele andere auch, das Mittagessen runterzuschlingen, dabei was zu lesen, Fernsehen oder sonst was zu machen. Und hinterher weiß man manchmal nicht mal mehr, was man gerade gegessen hat. Und das habe ich dort gelernt, wirklich Essen, kauen, das Besteck zur Seite legen, das Essen kauen, bis der Geschmack verschwindet und danach noch. Und das war doch sehr auffällig. Und das fanden Leute in meinem Umfeld interessant und haben das auch mal probiert und haben das auch manche zumindest für eine Weile übernommen.
Wir sprachen schon ganz am Anfang der Sendung von den vielen Informationen, denen wir jeden Tag ausgesetzt sind. Also noch vor wenigen Jahrzehnten gab es ja morgens die Zeitung und abends die Nachrichten. Heute läuft ständig dieser Informationsstrom bei uns allen. In Ihrem Buch geht es darum im Kapitel Schoß. Warum da?
Das habe ich in Schoß verortet, weil ich dachte, das ist so eine Region des Körpers, in der sich dieses Unwohlsein zeigt, dass wir sitzen vor dem Fernseher oder sitzen auf dem Sofa mit dem Handy in der Hand und alles prasselt auf uns ein, alle Nachrichten und irgendwie sagen die alle, das hat was mit dir zu tun und dieses Unwohlsein, das sammelt sich im Schoß, der da einerseits ruhig sitzt und andererseits dann dieses Kribbeln hat, als müsste er auf alles reagieren.
In der Arbeitswelt, Sie sagten es schon, ist Konzentration auch Geld wert, weil unkonzentrierte Menschen weniger produktiv sind und das kostet also den Arbeitgebern Geld. Wie ist denn da zum Beispiel der Zwischenstand beim Thema Großraumbüro versus eigene stille Kammer?
Das Großraumbüro lässt sich da nicht so, ja, ich sag mal, verteufeln, wie man vielleicht denken würde. Das haben manche jetzt im Homeoffice vielleicht erlebt, im Gegensatz Homeoffice zum Großraumbüro. Es ist nicht automatisch so, dass wir in Stille besser arbeiten. Also wir erledigen zwar schwierige, außergewöhnliche Aufgaben besser, wenn wir alleine sind und unsere Ruhe haben. Wissenschaftliche Studien zeigen aber, dass wir Routinetätigkeiten uns darauf besser konzentrieren können, wenn andere Menschen auch noch im Raum anwesend sind. Also wer die Möglichkeit hat, seine Tage zu planen, Homeoffice und Großraumbüro, der kann das bedenken, je nachdem, welche Aufgabe er zu erledigen hat.
Der Hintergrund für diese Erkenntnis ist auch ein sehr lustiges Experiment, bei dem sich zeigte, dass erschreckte Kakerlaken schneller rennen, wenn ihnen andere Kakerlaken dabei zugucken. Stellen Sie uns kurz den Zusammenhang zum Großraumbüro her.
Ja, das ist ein ganz berühmtes Experiment. Das ist schon ein paar Jahrzehnte alt. Man hat Kakerlaken rennen lassen, indem man sie mit Licht erschreckt hat und andere Kakerlaken wurden quasi als Zuschauer da in Glaskästen postiert. Und man hat festgestellt, die Kakerlaken, die rennen schneller, wenn Artgenossen ihnen zuschauen. Wenn sie aber schwierige Aufgaben zu erledigen hatten, weil sie erst noch aus einem Labyrinth finden mussten, dann hat es sie die Anwesenheit der Artgenossen gestört. Und das klang erstmal völlig verrückt. Man hat das dann aber an vielen anderen Lebewesen wiederholt und auch am Menschen. Und das hat sich auch am Menschen bestätigt. Und da sind wir wieder bei einer Sache, die ich schon am Anfang angesprochen habe. Die Grundanspannung, also die Anwesenheit von Artgenossen bei Kakerlaken wie beim Menschen, verursacht bei uns eine gewisse Grundanspannung und die kann helfen zu konzentrieren, zumindest bei Routinetätigkeiten. Wenn es außergewöhnliche Dinge sind, dann lenkt diese Anspannung durch andere Artgenossen offenbar ab.
Und wenn man dann bei all dem Musik hört, also jetzt als Mensch, nicht als Kakerlake, ist Mozart oder Metallica besser?
Das kommt auf Sie an. Früher galt die Übereinkunft, der sogenannte Mozart-Effekt, ein berühmter wissenschaftlicher Aufsatz in der Zeitschrift Nature. Da war man überzeugt, nur Mozart-Musik hilft der Konzentration. Ein paar Jahre später hat man dann rausgefunden, das ist alles Quatsch. Das kann genauso gut ein Hörbuch sein oder ein Podcast oder Rockmusik. Es kommt darauf an, dass Sie mögen, was Sie hören. Und auch das erzeugt dann eben wieder diese positive Grundspannung im Körper. Nur ist eben das Problem bei den Ohren, das hatte ich schon gesagt, dass wir nicht immer nur das hören, was wir mögen, weil die Ohren so empfindlich sind. Und da sagt man, oder hat man rausgefunden, je mehr Sprache auf Sprache trifft, desto problematischer. Also wenn ich einen Text schreibe oder rechne, denn Zahlen sind auch Worte im Kopf, und da sprachliche Geräusche höre, zum Beispiel eine Unterhaltung oder Musik mit Gesang oder aber auch was Sprachähnliches wie abgehackten Baustellenlärm, dann stört das sehr stark und dann sollte ich gucken, dass ich den Geräuschen irgendwie entkommen kann.
Wobei, wenn ich mich recht entsinne, gab es auch ein gewisses Maß an Ablenkung, das hilfreich sein kann. Warum das jetzt?
Ja, genau. Also das haben im Homeoffice ja einige festgestellt, dass es dann zu ruhig war und die haben sich dann, da sind ja eigene Programme dann entstanden, die Großraumgeräusche simuliert haben. So haben sich das manche nach Hause geholt. Das ist eben eine Gewöhnungssache auch und das hat wieder mit den Vorlieben zu tun, wie man es gerne hätte. Wobei das dann eben so ein Gemurmel ist, so ein diffuses, dass das nichts Sprachähnliches mehr ist. Das ist dann eher so wie Regengeräusche zum Beispiel. Also Regen ist zum Beispiel sehr konzentrationsfördernd.
Heißt es dann, dass jetzt so hyperkonzentrierte buddhistische Mönche nicht unbedingt kreativer oder erfinderischer sind?
Das hat mit Erfindungsgeist tatsächlich zunächst nicht unbedingt was zu tun. Ganz im Gegenteil, der Erfindungsgeist, der kommt eben ja auch aus der Offenheit für anderes. Also wenn ich mich zu sehr auf eine Sache konzentriere, dann sehe ich eben manchmal den berühmten Wald vor lauter Bäumen nicht und davon hängt sehr viel ab. Also schon damals, ne, als wir noch in der Wildnis gelebt haben, uns vor wilden Tieren bewahren mussten, bis heute das richtige Maß zu finden zwischen der Konzentration und der Offenheit für das, was uns ablenken will.
Das gilt ja, glaube ich, auch, um nochmal so einen gesellschaftlichen Aspekt anzusprechen, im Straßenverkehr zum Beispiel, wenn es darum geht, Unfälle zu vermeiden, dann werden wir weniger sicher, je perfekter die Technik uns unterstützt. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist richtig, weil wir dann übermütig werden. Also das ist die sogenannte Risikokompensation. Man hat festgestellt, das war schon als damals das ABS, das Antiblockiersystem, eingeführt wurde, hat man festgestellt, plötzlich verursachen die Leute mehr Unfälle, weil sie sich sicherer gefühlt haben. Man hat auch festgestellt, Radfahrer, wenn sie einen Helm tragen, dann halten Autofahrer weniger Abstand, weil die Sicherheit oder die vermeintliche Sicherheit dazu zu einem gewissen Leichtsinn verführt. Und das Leichtsinn ist natürlich ein Gegenspieler der Konzentration, der viele Schäden verursacht, nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch sonst im Berufsleben und auch wahrscheinlich auch im Privatleben.
Sind Sie denn ohne ABS und ohne Helm unterwegs?
Ich habe lange darüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Man muss aber sagen, unter dem Strich ist natürlich das Leben mit Helm trotzdem sicherer als ohne Helm. Aber es ist wohl was dran. Man merkt schon, wenn man mit Helm fährt, fahren die Autofahrer nah vorbei. Aber wie gesagt, trotzdem ist das Leben mit Helm viel sicherer und ich würde niemals ohne Helm fahren. Es ärgert mich aber jedes Mal, wenn ich mir den Helm aufsetze und ich merke, da fährt jetzt ein Autofahrer vorbei und der kompensiert einfach die Vorsorge, die ich mit dem Helm getroffen habe.
SWR 2 Tandem mit Volker Kitz, der ein Buch geschrieben hat über Konzentration. Welche Forschung zum Thema war für Sie eigentlich am nützlichsten, Herr Kitz? So die neueste Wissenschaft oder eher doch diese jahrtausende alten Einsichten, wie sie zum Beispiel Ihrem Schweigeseminar zugrunde lagen?
Das ist eine interessante Frage. Und die interessante Antwort darauf lautet, dass das gar nicht so ein Gegensatz ist, sondern dass ja gerade in neuerer Zeit viele dieser alten Weisheiten bestätigt worden sind durch neuere Forschung. Also was passiert wirklich im Gehirn? Auch das Problem, was ich vorhin angesprochen habe, wo entsteht eigentlich unser Selbst? Ist das wirklich nur eine zufällige Ansammlung von Körper und Geist? Das sind Dinge, die heute in der Wissenschaft hochaktuell sind und die schon vor langer Zeit diese Fragen gestellt wurden.
Vielleicht können wir uns für die stille Zeit jetzt ein paar Übungen oder Tricks vornehmen und etwas für unser Konzentrationsvermögen tun. Es lassen sich aus Ihrem Buch ja einige Empfehlungen mitnehmen. Nachtruhe hatten Sie schon angesprochen. Man kann zu viel, aber auch zu wenig schlafen. Es geht um das mittlere Maß. Dann die Nase hat man noch nicht so ausgeprägt. Die anstehende Duftnote ist jetzt mehr so Apfel, Zimt und Mandelkern. Für die Konzentration wäre Pfefferminz besser, ne?
Ja, also es gibt wohl Hinweise darauf, dass Pfefferminz der Konzentration hilft, aber man kann sich auch seinen eigenen Konzentrationsduft schaffen, indem man sich konditioniert. Also immer, wenn ich mich konzentrieren will, rieche ich an einem bestimmten Duftstoff und irgendwann lernt mein Körper und konzentriert sich. Das funktioniert wirklich, sowas hat man in einigen Experimenten belegt.
Wenn ich merke, ich kann nicht abschalten, ich konzentriere mich nicht auf den entspannten Moment, sondern es läuft das Kopfkino, diese Gedankenspirale, muss ich täglich meditieren oder gibt es auch eine Abkürzung?
Das Meditieren hilft sicherlich, weil die Übung den Meister macht, die Meisterin. Eine Abkürzung kann in einem Trick bestehen, den manche Psychologen empfehlen, und zwar sich aus der Perspektive einer Fliege an der Wand betrachten. Also wenn ich am Tisch sitze und ich will arbeiten und mir geht ständig was durch den Kopf, entweder ich will aufs Smartphone schauen oder ich ärgere mich über was, und dann bin ich so eins mit meinen Gedanken, während die Fliege an der Wand nur denken würde, da sitzt ein Mensch, der will jetzt gleich auf sein Smartphone schauen, oder da sitzt ein Mensch, dem gehen ständig die gleichen Gedanken durch den Kopf, der ärgert sich über jemanden. Schon habe ich mich distanziert von meinen Gedanken und von meinen Impulsen. Oder eine andere Sichtweise ist, dass ich mir vergegenwärtige, das, was in meinem Kopf sich abspielt, das ist ja nicht die Wirklichkeit. Das ist ja auch nur ein Film. Und sobald ich das merke, kann ich jederzeit aufstehen in diesem Kino und kann hinten zum Projektor schauen, kann trotzdem den Film noch genießen, aber kann auch rausgehen und den Film einfach laufen lassen. So kann ich mich von meinen Gedanken befreien.
Wenn es zäh wird, hilft dann ein Kaugummi?
Kaugummi kauen hilft. Die Bewegung, das ist so ähnlich wie Kniewippen oder Kritzeln, das erzeugt auch eine gewisse Grundanspannung, auch wenn das nervös wirkt. Also wenn Sie mal einen Vortrag halten und Leute sind da, die kritzeln, dann heißt das nicht, dass die abgelenkt sind, sondern im Zweifel passen die sogar besser auf als diejenigen, die ganz still da sitzen.
Und die Eltern und die Lehrer sollten also in solchen Fällen auch nicht sagen, jetzt halt doch mal still.
Da gibt es sogar Experimente. Man hat Kinder in der Schule unter dem Tisch mit so einem Trainingsfahrrad die Beine trainieren lassen und hat rausgefunden, wer die Beine bewegt hat, der konnte plötzlich besser rechnen, sich besser konzentrieren. Also Bewegung hilft auf jeden Fall.
Wenn wir insgesamt dann doch in vorweihnachtlichen Stress geraten, wie viel Multitasking kriegen wir hin?
Gar keins. Das denken wir zwar immer, weil wir die Zeit gerade jetzt vor Weihnachten, wo sie plötzlich so knapp ist, ausreichend nutzen wollen, aber das belegen alle wissenschaftlichen Studien. Wir können keine zwei Sachen gleichzeitig machen. Wir können nur hin und her pendeln, das kostet aber mehr Zeit, macht fehleranfälliger und unzufriedener, also besser eins nach dem anderen.
Und zwischendurch vielleicht zur Erholung einen Spaziergang. Sie würden wahrscheinlich empfehlen, in den Wald.
Ja, der Wald, der hat ja einen ganz besonderen Reiz und das ist auch wissenschaftlich belegt, dass wir im Wald tatsächlich besonders gut uns beruhigen können und Konzentration finden können. Das hat schon mal mit den Gerüchen zu tun und wohl auch mit dem Leben, das ja im Wald ganz prall da ist, aber trotzdem sich sehr langsam entwickelt. Also wir haben den Eindruck, wir sind dabei, es verändert sich, aber es ist nicht so schnelllebig wie zum Beispiel in der hektischen Großstadt.
Also in diesem Sinne, aufmerksame und entspannte Weihnachten. Herr Kitz, danke fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Ich sage auch nochmal den Titel des Buchs. Es heißt, leicht zu merken, Konzentration. Warum sie so wertvoll ist und wie wir sie bewahren. Das war SWR 2 Tandem mit Volker Kitz, Redaktion Martina Kögel, Technik Doro Vossen. Sie können die Sendung nachhören auf swr2.de oder sonst, wo es Podcasts gibt. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.